Radfahren, der Karl-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Heute verschlägt uns diese Folge in die wunderbare Eifel. Ja, ihr fragt euch jetzt, was wollt ihr denn in der Eifel? Das hat doch mit Fahrradfahren und am Ende mit Stadt sehr, sehr wenig zu tun. Ja, Pustekuchen. In der Eifel im schönen Daun sitzt mir Thomas Arimont gegenüber. Er ist Geschäftsführer der E-Bike-Marke Hohe Acht, Technibike. Und mit ihm werde ich mich ein bisschen darüber unterhalten, was es eigentlich bedeutet, eine neue E-Bike-Marke am Markt zu etablieren, wie man in der Eifel überhaupt auf die Idee kommt, wir machen jetzt E-Bikes und wie man als Kölner in die schöne Eifel kommt. Thomas, hallo.
Hallo Björn. Ja, das ist natürlich wirklich ein Portfolio an Fragen. Lass uns das mal angehen.
Ja, das wollen wir. Thomas, vielleicht du bist zumindest unter uns beiden derjenige, der dich am besten kennt. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern 2, 3 Sätze über dich verraten. Thomas Arimont ist dein Name. Und was steckt noch mehr hinter deiner Person?
Okay, was steckt hinter meiner Person? Hinter meiner Person steckt erstmal eine ganze Menge Eifel-Enthusiasmus. Ich bin zugereister Eifler, aber nicht so richtig zugereist. Also ich bin Kölner, in Köln geboren, sozialisiert in Köln. Meine Mama kam allerdings schon aus der schönen Eifel. Mein Großvater war Metzgermeister in Prüm. Und nach vielen Jahren Köln-Innenstadt, also mitten in hat es mich dann in die Eifel verschlagen. Kinder aus dem Haus, so der Klassiker, Mensch, lass uns was im Leben ändern. Resthof in der Eifel gekauft, das ist jetzt auch schon 8 Jahre her. Und seitdem gehen die Uhren anders. Nicht unbedingt langsamer, darauf kommen wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen, aber ganz anders.
Du bist ja jetzt in der Eifel gelandet und auf einmal in einem ganz anderen Themenfeld tätig, als du es früher in Köln warst, in der Großstadt. Du warst beim Taschenverlag. Vielleicht kannst du 2 Sätze darüber verlieren, was der Taschenverlag gemacht hat. Und vor allem kannst du mir diese Transformation vom Verlagswesen hin zur Mobilität, hin zu 2 Rädern erklären. Das ist jetzt nicht der erste logische Schritt, den ich jedem in die Vita schreiben würde.
Okay, wow, wir haben für unseren Podcast 14 Stunden angesetzt.
Nein, wir haben sogar 18 Stunden geblockt, das ist
okay,
ganz gut.
Dann kann ich so ein bisschen laufen lassen. Also Taschen ist so in der Kunstbuch- oder in der Coffee-Table-World ein Benchmark. Es ist halt ein international agierender Kunstbuchverlag, für den ich im operativen Geschäft Stück weit Verantwortung getragen habe. Ich habe da in einem Start-up angefangen und bei einem Weltmarktführer aufgehört. Super tolle Zeit. Viele Jahre wirklich fantastische Sachen erlebt. Extrem viel gereist, extrem viel international gereist. Und als ich dann in die Eifel gezogen bin und im Garten stand und ich sehe aus meinem Garten die Hohe Acht, bin dann halt wirklich über eine Anzeige, die haben ein Helferlein gesucht hier bei der Hohen Acht. Und das ist so ein bisschen bei mir gelandet, diese Anzeige. Und da stand ich so im Spätsommer auch meiner beruflichen Karriere da und denke mir so, Mann, das wäre wirklich Zöpfe abschneiden. Also sowohl der Wechsel aus der Großstadt aufs Land und dann irgendwie auch Bike-Business. Unnötig zu erwähnen, dass ich halt seit Tag 1 eigentlich ein Fahrrad-Afficionado bin. Sicherlich mehr Fahrrad-Kurier-Style als Downhiller. Aber Fahrrad begleitet mich mein Leben lang schon. Und da war irgendwie sofort so eine Flamme, so zack. Dachte ich mir so, weißt du was, das macht. Angerufen, beziehungsweise getextet, Message geschickt. Und das ging dann wirklich von jetzt auf gleich, also heute geschrieben, heute Antwort bekommen, morgen getroffen, Montagsvertrag unterschrieben, zack, Bikeboy. Das war im Sommer 21 und da hatte ich tatsächlich auch noch so eine Zeit lang oder einen Moment lang die Hoffnung so, boah, jetzt kommst du in ruhigeres Fahrwasser. Jetzt bin ich 3 Jahre später Geschäftsführer der Hohen Acht und kann dir sagen, das ist dann mit dem ruhigeren Fahrwasser nicht so gut.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du angefangen, ein paar Zahlen in den Raum zu stellen. Du hast 2021 bei der Hohen Acht angefangen, eine neue E-Bike-Marke. Vielleicht lass uns mal in die Historie dieser Marke schauen, beziehungsweise in das Unterfangen E-Bike aus der Eifel. Das hat ja nicht 21 angefangen. Wie kam es denn dazu, dass Herr Peter Lepper, ich droppe jetzt einfach mal den Namen und du wirst uns nochmal erklären, was dahinter steckt, hat er auch auf die Hohe Acht geguckt und hat gedacht, mein Gott, da musste ich mir eigentlich ein Fahrrad bauen, damit ich hochfahren kann. Aber wie kam die Idee auf, wie kam diese neue Unternehmung auf?
Okay, jetzt müsste ich einen richtig großen Bogen schlagen. Also der Peter Lepper, der Gründer der ganzen Konzernlandschaft, innerhalb derer sich die Technibike bewegt. Wir sind eine Tochter der Lepper Stiftung. Der Peter Lepper, ein Entrepreneur und Self-Made Man, wie er im Buche steht, hat 70er Jahren angefangen. Also es ist ein Steeler, also er kommt aus der Stahlindustrie, ein Ruhrgebietjunge, der sich dann darauf spezialisiert hat, im Bereich Edelstahlrohre eine Schweißtechnik zu entwickeln, mit derer es möglich ist, Gase und Flüssigkeit mit hoher Geschwindigkeit durch diese Rohre zu bringen. Dann ist er, hat sich selbstständig gemacht, Patente angemeldet und ist dann wirklich hergegangen, so, wo ist mein Space? Ich ziehe in die Eifel. Die Eifel, wer die Eifel kennt, meint vielleicht, es sei ein strukturschwacher Raum. Das ist gar nicht wahr. Wir haben jede Menge Struktur. Nur keine Industriekultur und Landschaft, aber da ist der Peter Lepper wirklich hergegangen und hat hier einen Pflock in die Erde gerammt und um dieses Werk, was er initial dann hier aufgesetzt hat, eine wirkliche Industriekultur geschaffen. Mit seinem Unternehmergeist kam er dann auch zu einem Tag X auf den Gedanken, okay, in welche Richtung diversifiziere ich mich weiter? Was sind Zukunftsmärkte? Und da kam er dann tatsächlich zu dem Thema E-Bike. Er hatte eine Expertise. Es gibt neben diesem Bereich Stahlverarbeitung, Edelstahlverarbeitung noch diesen Bereich Consumer Electronics, Radio, Fernseh, Satellitengeschichten, sehr, sehr erfolgreich in den 90er Jahren. Und dann hat er, wie gesagt, aus den Geldern, die er daraus geschöpft hat, so ein bisschen Jeff Bezos-Style, so, ne, let the money in the company, hat er dann eben diese E-Bike-Marke gegründet mit der Technibike. Technibike, der Name kommt her. Alle Unternehmen innerhalb der Gruppe sind die Technisat, die Technitube, die Technibike. Auch die erste Marke, also Technibike 1.0, wurde firmiert unter dem Namen Technibike. Konzipiert, vertrieben, tatsächlich nicht von Fahrradjungs und Mädels, sondern so ein bisschen von aus dem Konzern heraus, mit überschaubarem Erfolg. Jetzt will ich nicht auf die Insider wissen, wenn ich über den Conti-Moto 1.0 rede, was ich damit sagen will. Also wir hatten große Schwierigkeiten in dem Konzept des Fahrrads, in Engine, in dem Markenauftritt, im Vertrieb. Das hat alles dann irgendwie nicht so richtig super gefluppt, woraufhin dann in 2020 ein Geschäftsführer eingestellt wurde, der wirklich Visionen mitbrachte, aus der Fahrradbranche, lange Expertise. Wenn er zuhört, der Christian, ich grüße dich von hier aus. Der dann hergegangen ist und die Frage, wer sind wir, wo kommen wir her, was wollen wir und wo geht die Reise hin, beantwortet hat, eigentlich mit zwei Schlagwörtern. Wir sind in der Eifel. Was ist die Eifel? Grundsolide, grundehrlich, hart arbeitend und fleißig, resilient. Was steht dafür? Die Hohe Acht, der höchste Berg in der Eifel, vulkanischen Ursprungs, eine Vulkanruine, die wir von hier aus auch sehen. Also wir sind in Schlagdistanz zur Hohen Acht. Und damit war eigentlich auch der Markenname schon geboren. Und mit dem Markennamen wurde diese Philosophie dann eigentlich immer tiefer aufgegriffen. Also die Formsprache unserer Räder, die Farbgebung unserer Räder, das Naming, Also das Naming mit Esperanto, da komme ich gleich drauf. Aber die Formsprache, all das ist im Prinzip immer wieder darauf zurückzuführen, so, wo kommen wir her? Die Eifel, wenn man die Eifel bewandert oder hier, wenn man als Motorsportler den Nürburgring kennt, der auch einen Streckenabschnitt, die hohe Acht hat, kommt man am Ende des Tages immer wieder zu dem Punkt, dass wer sich in der Eifel bewegt, eigentlich hart gesotten sein muss. Und ne, also wir sind nicht gerade so ein Sunshine State, aber wir sind halt eine Region und auch die Menschen in der Region, also Land wie Leute, sind sehr gerade und sehr schnörkellos. Und das findest du am Ende des Tages dann auch in unseren Fahrrädern wieder. Also wir haben relativ wenig Schnickschnack um unser Programm und schauen, dass wir die Fahrräder, die wir für die richtigen halten, für unser Klientel für die richtigen halten, Stichwort Tracking, SUV und Co., also das solide E-Bike per Definition, darin finden wir uns wieder. Und da fanden wir auch und finden wir immer noch, dass wir da mehr als eine Daseinsberechtigung haben, weil gerade in diesem Bereich Markt ist eine deutsche kleine Firma, die sich halt mit den Marktgiganten messen will und auch bereit ist, sich messen zu lassen, an der richtigen Stelle.
Lass uns nochmal ganz kurz zu der neuen Marke und zu dem Ursprung. Das klingt, wenn ich dir zuhöre, alles sehr nachvollziehbar. Man hat ein Schlüsselerlebnis, man hat die hohe Acht, man sieht den neuen boomenden Markt, da passiert viel, E-Bikes werden gekauft. Mit der Markenetablierung 2020 ist man ja auch noch in die Corona-Pandemie reingeschlittert, so dass man gesehen hat, da ist noch mehr Potenzial, zwar auch verdammt viele Herausforderungen, aber trotzdem finde ich die Idee oder den Ansatz aus dem kleinen Down, ich bewege mich in den E-Bike-Markt, der, du sagst, deutsche Marken klein, da ist er noch nicht gesättigt, aber trotzdem ist es doch eine extreme Herausforderung zu sagen, ich mache eine neue Marke, ich will die etablieren und ich will damit erfolgreich sein. Und zwar nicht nur in der Eifel und nicht nur für die Leute, die jetzt die hohe Acht hochfahren wollen mit dem Rad vielleicht, sondern in dem Gesamtmarkt. Woher schöpft ihr den Optimismus, dass ihr sagt, genau das fehlt und genau mit unserem Eifler-Ansatz sind wir nicht nur in der Eifel erfolgreich, sondern die hohe Acht kann überall sein?
Okay, die hohe Acht kann überall sein, das ist ja fast schon, mutet schon ein bisschen philosophisch an, so dieses A Daily Challenge. Lass mich die Fragen versuchen in einer Reihe zu sortieren. Erstens nochmal zurückzukommen auf die hohe Acht selber. Warum glaube ich, dass ich aus der kleinen Eifel heraus, einen Silicon Valley Weg wählen kann, also eigentlich einen Weg raus in die Welt, die Leute von meinen Fahrrädern überzeugen. Nochmal, wenn man sich hier umschaut und hier bewegt, dann merkt man doch, mit wie viel Arbeit hier Sachen geschaffen werden können. Die Eifel ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Wenn du in der Eifel der Erde Früchte entringen willst, dann hat das immer mit extrem und erheblich Arbeit zu tun. Und dennoch ist es den Menschen hier gelungen. Und das wiederum findet sich auch in den Leuten, mit denen ich hier zusammenarbeiten darf, total wieder. Gut, jetzt sind wir im Rahmen des Wachstums auch hier an der Stelle so ein Stück weit über die Grenzen der Eifel hinausgegangen. Unser R&D sitzt im Süddeutschen. Wen wundert es, dass gerade die Fahrradtechis aus dem Ländle kommen? Wir hatten eine Produktion in Staßfurt, also in Ostdeutschland. Wir haben zunehmend Leute, die den Eifelkreis, also außerhalb des Eifelkreises kommen, dazu gewinnen können. Aber der Core ist immer noch hier in Down. Hier haben wir auch unser Head Office und arbeiten auch mit den Leuten zusammen innerhalb des Konzerns. Wir haben eine gemeinsame Buchhaltung und. Also diese berühmten sind, aus denen wir schöpfen. Das heißt, wir arbeiten wirklich mit Menschen aus der Region zusammen, die mit großem Enthusiasmus und viel Herzblut hinter dieser Marke Hohe Acht stehen und vor allem auch mit der Freude, so von wegen, Mensch, diesen, wir nennen das immer so ganz salopp Hashtag Eifel-Style, so ein bisschen raus transportieren in die Welt, um uns zu zeigen, so von wegen so, nee, wir sind also nicht nur, wir sitzen hier nicht nur hinterm Berg und warten, dass irgendwann abends die Sonne untergeht fürs Feierabendbier. Also wir sind wirklich davon überzeugt, dass wir hier was schaffen, was auch für andere Mehrwert bringt. Ich komme auf deine Frage zurück, warum glaubst du überhaupt, eine neue Marke etablieren zu können? Ich komme jetzt nicht mit der Ratio, 11 Millionen E-Bikes sind auf dem Markt, 60 Millionen Autos sind auf dem Markt. Ja? Stichwort Mobilitätswende, guten Tag, liebe Regierung. Wir finden, dass der Anspruch einer E-Bike-Marke gar nicht so sehr sein sollte, Mensch, ich mache das, um den Leuten ein Spielzeug, ein Statussymbol hinzustellen. Nee, also der Anspruch, den wir haben, ist deutlich hehrer. Also wir sehen uns wirklich ganz klar, die Leute aufs Fahrrad zu bringen, zur Arbeit zu bringen, von ein verlässliches Produkt an den Mann zu bringen. Das ist auch der Grund, warum sich die Hohe Acht eher in diesem Segment wiederfindet, Tracking Urban, als sportlich. Ja, also ne, sportlich ist besetzt von einem Specialized und Scott. Will ich mich mit denen messen? Nein. Kann ich mich mit denen messen? Nein. Aber ich kann mich mit den Marken messen, die halt auch in meiner Größenordnung sind und die ebenso eine absolute Marktberechtigung haben. Wir reden die ganze Zeit über Marktberechtigung und über Menschen, die wir erreichen wollen. Wir möchten Menschen auch erreichen, die halt mit dem Wort Hohe Acht, Heimat, meine Heimat, auch ein Stück ihre Heimat wiedererkennen. Weißt du, wir hatten es ganz am Anfang, ich bin als Kölner in die Eifel gezogen, mit offenen Armen aufgerufen worden. Die Eifel ist ein Landstrich, für den Heimat und Werte extrem viel zählt, der aber auch sehr offen ist für Menschen, die in die Eifel kommen und mit anpacken. Und auch das wollen wir mit nach draußen transportieren. Wir möchten, dass die Menschen support your local hero, also lieber ein Produkt, sich in einem Produkt wiederfinden, das aus einer Region kommt. Und das ist egal, ob es der Harz ist oder die Eifel oder der Bayerische Wald. Lieber als halt Mass Production China und oder irgendwie aus USA, einer der Giganten. Und darin sehen wir nicht nur eine Berechtigung, sondern tatsächlich eine Herausforderung, also quasi eine Verpflichtung, Fahrräder für den Markt zu produzieren und uns damit so aufzustellen.
Ich bin da voll und ganz bei dir, vor allem bei dem Wort Herausforderung. Also wenn man sich den E-Bike-Markt anguckt und vor allem die Bedeutung von Marken ein wenig hinterleuchtet. Was ich immer wieder feststelle, von Tag 1 an, als Bosch als Player den Markt betreten hat, laufen Leute zum Fahrradhandel und würden sehr, sehr gerne ein Bosch-E-Bike kaufen. Das heißt, die Marke des Radherstellers ist in dieser großen Gruppe, du hast die 11 Millionen E-Bikes auf den Straßen genannt, das Markenbewusstsein für den Hersteller des Fahrrades, des E-Bikes, das ist in meinen Augen gar nicht so ausgeprägt wie in diesem speziellen Fall für die Komponentenhersteller. Und da finde ich, alles, was du gesagt hast, könnte ich unterschreiben. Eine sehr, sehr gute Philosophie, aber es ist eine verdammt große Herausforderung, Menschen dafür zu sensibilisieren im E-Bike-Bereich. Es geht auch um meine Fahrradmarke. Es geht nicht um den Motorenhersteller.
Okay, an der Stelle darf ich wieder zurückkommen auf unseren Unternehmensgründer, auf den Peter Lepper. Ich werde dazu gleich eine kleine Geschichte erzählen mit der Junior-Uni, die er mitten in der Eifel gebaut hat, wo man sich fragt, so von wegen so, warum brauche ich eine Junior-Uni mitten in der Eifel? Darauf komme ich gleich gerne zurück. Aber den Anspruch, den der Peter Lepper an seine Unternehmensgruppe formuliert, also geradezu als DNA in all seine Unternehmensbereiche eingepflanzt hat, ist dieses Buchen, nicht Suchen. Also machen, umsetzen, hingehen. Und deswegen sind wir auch nicht bang, uns in dieses Haifischbecken einzubringen und diesen E-Bike-Markt aufzugreifen. Du hast gesagt, also ich finde das ein super Beispiel mit dem, es geht jemand ins Geschäft rein und will ein Bosch-Fahrrad haben. Ähnlich wie zum Beispiel meine Schwiegermutter ein grünes Fahrrad haben will. Ja, also ob das ein Specialized oder eine Hohe Acht oder ein Schießmich ist. Die Herangehensweise der einzelnen Endverbraucher ist natürlich, sie könnte nicht unterschiedlicher sein. Fahrrad ist ein super emotionales Produkt. Die einen sagen, Form follows Function, das sehe ich anders. Ich bin ein großer Freund von Ästhetik. Ich hoffe, findet man das auch in unserem Portfolio so ein Stück wieder. Aber diese Markenbindung, glaube ich, ist spätestens, in Darmstadt gibt es eine Firma, die da durchaus ein Benchmark ist. Diese Markenbindung findet immer mehr statt. Die Leute, und jetzt komme ich auf so Naming wie Hohe Acht. Ich habe mich ganz unlängst mit zwei Kollegen, Wettbewerbern unterhalten von der Waldbike. Super, gleiche Philosophie. Drei Jungs sind es, die halt kleine Schritte in diesen gigantischen Markt gehen mit einem Produkt und lokale Verlässlichkeit promoten. Genau unsere Philosophie. Wir haben uns angeguckt und verstanden uns auch sofort. Und auch die sind der Meinung, du bindest die Menschen über zwei Punkte, über Verlässlichkeit des Produktes und über eine gerade und deutliche Form und Markensprache. Und das ist es, womit man die Leute abholt und auch binden kann. Ich glaube, dass diese Diskussion, das ist ja nur, wir verbauen viel Shimano, um ein Gegenstück mal zu Bosch zu nennen. Shimano ist ein Unternehmen, das halt nicht in jeder deutschen Küche steht, das nicht in jedem deutschen Auto verbaut ist, das nicht, you know. Also Bosch hat natürlich auch einen gigantischen Rückenwind über die Vielfalt der Produkte. Also die kaufen ein Bosch E-Bike, weil die Großmutter schon einen Bosch Kühlschrank hatte seit 1944.
Gut. Genau, das ist der Grund, ja.
Ja, genau, das ist der Grund. Aber Bessere ist der Feind des Guten. Sollte ich aus dieser Angst heraus dann der 1800. Bosch-Fahrradhändler werden oder sollte ich hergehen, so, okay, was passt besser zu mir? Ich habe mich da jetzt gerade unlängst mit, wir hatten Besuch aus Japan, dann konnte ich mich mit den Shimano-Leuten unterhalten und wir konnten so ein wenig austauschen, in welche Richtung geht der Markt. Wir haben einander vorgeworfen, von wegen so, Mensch, wir machen eigentlich zu wenig Promotion. Wer weiß, dass, was weiß ich, Shimano hat so viele USPs, mit denen man gar nicht so auf dem, die gar nicht so marktbekannt sind, ja, weil Shimano einfach ein Stück weit in seiner Kommunikation, vor allen Dingen in seiner Innovationsfreudigkeit, hinterm Berg hält mit seinen Nachrichten, ja. Und logisch ist dann, der Weg durch den Handel oder über den Handel durch zum Endverbraucher dann schwieriger und komplizierter, als wenn du halt aus diesem Riesenpfund nehmen kannst und einfach das Wort Bosch einfach nur droppen musst. Es gibt mittlerweile, wie ich finde, sehr viele, sehr attraktive Motorenhersteller und es werden immer mehr, also hier Stichwort ne, Rear Hubs, ein Mahle, der da auf dem Markt ist und ein Pinion Motorgetriebe in One Unit. Also da gibt's ja wirklich tolle Komponenten, die zunehmend auch einen Marktklang gewinnen. Ne? Also jetzt, ich bleib bei Pinion. Ich habe mich in Kortrijk auf der Messe mit den Pinion-Jungs unterhalten. Also das ist ja schon so ein bisschen so, du denkst an Automatikfahrrad, dann denkst du an Pinion. Ne? Das wird irgendwann auch so ein Wording werden wie Tempotuch oder Föhn. Also du hast eine Firma, die einen Brand bildet und damit den Markt beeinflusst. Ich werde gefragt so, ja, habt ihr denn auch ein Pinion-Fahrrad? So, ja, haben wir, aber das ist kein Automatikfahrrad. Ne? Wir haben aber Fahrräder, in denen Pinion-Komponenten verbaut werden. Und da sind wir wieder bei genau dieser Thematik, die Leute abzuholen, wer bist du, was machst du, mit wem machst du was? Und das muss man glaubhaft und konsequent vertreten. Und dann, hey, wüsste ich nicht, warum man sich mit einer hohen Acht hinter irgendwem verstecken sollte, der ein Bosch verbaut oder name it.
Dann lass uns doch mal auf das gehen, worüber wir die ganze Zeit reden, über die Fahrräder, über die E-Bikes, über die Produkte. Du hast den Mobilitätswandel angesprochen, du hast eure zwei Hauptkategorien angesprochen. Ihr seht euch im Tracking-Bereich, ihr seht euch im Urban-Bereich. Mit was für Produkten wollt ihr den Mobilitätswandel gestalten? Welchen Druck könnt ihr darauf geben und warum ist man mit einer hohen Acht in dem wilden Verkehr da draußen oder auch auf der Fahrradtour sehr gut aufgehoben? Wie spiegelt sich das in euren Produkten wieder, dieser Ansatz?
Okay, wow, mein Lieblingsthema, Fahrräder.
Ja, es wird jetzt nochmal langsam Zeit. Wir reden schon 25
das
Minuten.
Das sehe ich auch so. Okay, auch hier vielleicht irgendwie ganz kurz so ein Zahlenrahmen, der für uns eine große Rolle spielt. Wenn man über E-Bikes redet, ja, redet man zu 80% über Tracking an Urban Bikes. Wenn du aber in die Blätterlandschaft oder in Social Media die Werbekampagnen guckst, also die Image-Werbungen schaust, ja, siehst du einen Fahrräder aus dem Bereich, der 5% abdeckt, nämlich MTB, siehst irgendwelche Jungs und Mädels meterweit durch die Luft rampagen und die wildesten Geschichten machen. Das ist nicht E-Bike. E-Bike ist tatsächlich, wenn man es ganz, ganz grob oder ganz ja vereinfacht auf den Punkt bringen will, wer fährt ein E-Bike? Ein E-Bike fährt einmal jemand, der jeden Morgen 25 Kilometer hin und 25 Kilometer zurück von der Arbeit fahren will, nicht die ganze Zeit im Gegenwind strampeln will, sondern sich mit dem Motor unterstützen lassen. Zack. Der zweite ist, der am Wochenende einfach mal, jetzt komme ich wieder auf meine Eifel, also wenn ich aus meinem Hüngersdorf die A runter und dann hinten wieder hoch zur Schwiegermutter nach Lommersdorf fahre, ich bin halt nicht mehr der Winnegard. Ja? Also die fahren da den Berg rauf und runter wie die Berserker. Ich freue mich, wenn ich insbesondere auf dem Weg nach Hause, ich wohne auf 503 Meter hoch, aus dem Ahrtal hoch, mich im Motor hochschieben lasse. Also klassisch Freizeitvergnügen mit dem E-Bike unterstützt. Und auch da muss ich sagen, ja, wie viele Tom Pidcocks oder Tommy Pidcocks gibt's denn in dem Klientel auf dem Markt? Also wer braucht denn wirklich so eine High-End-Carbon-Karre? Ja, na klar, gibt es Käufer für diese Maschinen. Aber innerhalb dieser 5% MTB sind es, glaube ich, dann nochmal 5%, die wirklich so High-End-Sachen brauchen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mehr als 30 Zentimeter weit gesprungen bin beim MTB-Fahren. Und ich fahre immer noch, also ich bin Hardtailer, also ich fahre immer noch nicht täglich, aber fast jeden Tag wenigstens ein Stück weit mit dem Fahrrad durch die Natur. Aber wenn ich in den Spiegel gucke, weiß ich ganz genau so, boah, nee, muss ich wirklich 160, 180 plus X Federweg haben? Brauche ich nicht. Tracking. Urban, wo stehen wir da? Wir haben Fahrräder, ja, im Bereich sportlich. Unser Amusa, ein Hardtail, Carbon Hardtail, da arbeiten wir jetzt so, agieren wir Richtung 16 Kilo Grenze runter. Bin ich wirklich in Amusa? Bin ich nicht wirklich mit der hohen 8. Aber ich möchte schon den Menschen und den Leuten auf dem Markt zeigen, hey, wir haben sowas in der Schublade, wir können das auch, wir schließen nicht aus, auf Dauer mal in diesem Bereich uns noch weiter und noch tiefer zu entwickeln. Aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bin halt eher ein Amola. Vielleicht zum Naming, also du hörst Amusa, Amola, hört sich alles ein bisschen sphärisch an. Es ist Esperanto, ist dem Esperanto einer Weltsprache entliehen. Amusa, das Wort bringt's mit, Amüsement, ne, Spaß an der Sache. Amola, die liebliche, die weiche Liebe, ist übrigens auf Eifler Dialekt auch schwer auszubringen. Das ist der Grund, warum wir uns für Esperanto und nicht für Eifler Platt entschieden haben. Das Amola ist halt ein Fahrrad, wirklich mehr hohe 8 geht nicht. Es ist ein Tiefeinsteiger. Es ist ein vollgefederter Tiefeinsteiger. Davon gibt es übrigens nicht so furchtbar viele auf dem Markt, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Das ist ein Fahrrad, was du sowohl sportlich fahren kannst. Ich bin die Prototypen sportlich gefahren und war echt erstaunt, so von wegen, ne, du verbindest mit Tiefeinsteiger, oh wei, wie peinlich ist das, wenn mich einer sieht, wenn du das Ding gefahren bist, tippitoppi, das macht super Spaß. Wir bieten das auch in der Sportvariante, also ohne Schutzblech, ohne Accessories an. Aber das ist ein Fahrrad, du willst ja draufsetzen und fährst damit sowohl spazieren als auch zur Arbeit. Du machst eine Reise, du machst eine lange Radtour, du steigst jeden Morgen drauf und fährst über Stock und Stein in des Wortes Sinne, ebenso wie über Straßenbahnschienen und Bordsteine. Also das ist genau das Fahrrad, das für die hohe 8 steht, von dem wir uns zum Beispiel auch einen großen Erfolg. Wir haben daneben auch noch einen Bereich im Bereich Urban, so Light MTBs, die Lumo-Serie. Ganz klassisch Fahrrad, ja, also weniger Maschine, ganz klassisch Fahrrad mit Heckmotor. Auch als Trapezrad gibt's auch nicht mehr so viele. Ich weiß nicht, ob du dich an das klassische Peugeot Tourmalet erinnerst.
Ne? Auf jeden Fall, ja.
Design Hammer. Da haben wir so ein bisschen geguckt, von wegen, boah, sowas Schönes möchten wir auch. Und darauf haben wir uns dann tatsächlich für einen Trapezrahmen entschieden, der auch angenommen wird. Also auch da ist die Zeit nicht vorbei, dass Menschen mit einem gewissen ästhetischen Anspruch an dieses Fahrrad herangehen und sagen so, hey, da finde ich mich wieder, das will ich haben. Und das ist für den klassischen Großstadtmenschen, aber für den Stadtmenschen, ne? Also bist schmal bereift, sehr leicht, sehr kleiner Akku, sehr leichter Motor im Heck. Auch da finden wir uns ganz klar mit der hohen 8 wieder und müssen uns nicht genieren, den Leuten zu sagen, so, hey, du willst stylisch zur Uni, du willst stylisch von der Kanzlei zum Yoga fahren. Ich habe ein Produkt für dich. Genauso aber auch, wie ich zu meiner Schwiegermutter sagen kann, Mensch, du willst zu mir nach Hüngersdorf, hier ist genau dein Fahrrad, auch mit Rücktrittbremse, wenn du magst.
Siehst du den EMTB-Bereich, den ihr jetzt auch für euch entdeckt, siehst du da Potenzial, beziehungsweise wir sehen es auf der Straße, viele E-Mountainbikes werden ja gar nicht da bewegt, wo sie eigentlich bewegt werden sollten, auf den Trails, in den Wäldern, da wo es ein bisschen ruppiger zugeht, sondern ein Mitbewerber von euch hatte mal bei der Einführung seines ersten E-Mountainbikes gesagt, für uns ist das Pendant zu dem SUV. Der könnte abseits der Straße fahren, aber wir werden ihn ganz normal im alltäglichen Verkehr viel, viel häufiger sehen. Schlummert da nicht wirklich noch sehr, sehr viel mehr Potenzial, die E-Mountainbikes auf die Straße zu bringen und damit nochmal neue Zielgruppen zu erschließen, die sagen, Tiefeinsteiger, der mag komfortabel sein, der mag schön fahren, ist nichts für mich. Wenn ich vom Auto aufs E-Bike umsteige, da brauche ich so ein bisschen mehr Sexappeal.
Okay, ich höre deine Frage ganz genau. Ich komme drauf zurück, als ich versucht habe, mich vorzustellen, habe ich in so einem Nebensatz erwähnt, ich komme eher so aus dem Bereich Fahrradkurier als Downhiller. Ich fahre immer, ich habe, wie du dir vorstellen kannst, ein paar Fahrräder. Und ich habe halt auch zum Beispiel immer ein Fully EMTB mit Supermotorreifen. Das macht einen riesen Fetz und das hat auf jeden Fall Dampf und Qualm. Die Sinnhaftigkeit von EMTBs in der Stadt vergleiche ich immer so ein bisschen mit Dodge Ram Pickup, wenn du in Berlin-Kreuzberg wohnst. Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Kann ich einem die Kaufentscheidung nehmen? Nein, wir leben in einem freien Land. Und jetzt ist natürlich der Vergleich super unfair, weil bei diesen Riesenmotoren-Pickup-Dingern ich auch massiv die Umwelt belaste. Das tue ich natürlich mit EMTB nicht. Aber richtiges MTB, Carbon-MTB mit langem Federweg in der Stadt zu fahren, ja, jeder, der gerne zeigen möchte, dass er Geschmack und Style hat und auch das nötige Portemonnaie, ein solches Fahrrad zu fahren, ist herzlich willkommen. Aber jetzt komme ich wieder auf dem, was ich eben versucht habe zu propagieren. Das ist eben nicht die hohe 8. Ja? Also die hohe 8 ist eben nicht Santa Cruz, die ist nicht Moonraker. Also du kannst mit einer hohen 8 vor der Eisdiele nicht besonders punkten, außer, ich frage einer so von wegen so, Mensch, wie funktioniert, es ist schön, ja, und funktional, aber wir blenden nicht über Extreme, sondern über Solidität. Und deswegen nochmal, wenn wir in den Bereich EMTB gehen, ja, dann ist es auch tatsächlich, jetzt gucke ich wieder, ich kann bei mir aus dem Fenster hier in die Vulkaneifel gucken, dann will ich auch in der Vulkaneifel damit richtig bügeln gehen und nicht irgendwie über eine Straßenbahnstelle hüpfen, Bunny Hop.
Worüber die hohe 8 auch punkten will, ich habe mir ein bisschen eure Modelle angeguckt, ist am Ende die Farbe, die Buntheit, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Es gab mal eine Zeit, wenn ich weiß nicht, wie viele Jahre zurückdenke, da sind bei uns, wenn wir einen großen E-Bike-Test im Verlag veranstaltet haben, da kam dann mal ein schwarzes Modell und dann kam ein graues und vielleicht kam auch mal ein weißes und dann kam wieder ein schwarzes. Also wir waren sehr farblich in der Dienstwagen-Ecke, was wir aus dem Automobilbereich kennen, angekommen. Wenn ich bei euch mir die verschiedenen Modelle angucke, da wird es bunt, da wird es sehr angenehm bunt in meinen Augen. Und da wird es vor allem interessant, wenn ich die Namengebung mir angucke. Ich meine, findet jeder Hersteller so seinen eigenen Weg. Da ist das Rot nicht rot, sondern da muss es ganz anders sein. Bei euch, muss ich ganz ehrlich sagen,
die Namengebung... Ist es oder Kratersee?
Ja, es ist noch mal spezieller als bei anderen. Ja. Da ist es nicht Mintblue, sondern da ist es dann am Ende ein Kratersee. Ja. Wer ist denn auf die Idee gekommen?
Okay, ich komme wieder zurück auf den eben gegrüßten Visionär, den Christian, der hier die hohe 8 mit wirklich geprägt hat und auch die Lautsprache, die um unser Produkt herumkreist. Es ist ja nicht nur, dass wir unsere Fahrradmodelle nicht das 23. Evolution oder Dragster 9 nennen, sondern halt eben die Namen, die Emotionalität aus der Sprache Esperanto herausgezogen haben und damit versuchen, unsere Fahrräder zu charakterisieren. So geht's auch mit den Farben. Also wenn du, jetzt komme ich wieder auf meine Eifel. Ja, also wir fangen im hohen Fenn an. Das heißt, ich habe extrem Naturfarben. Ich habe Wald, ich habe Fels, ich habe Stein, ich habe Vulkan, ich habe Wasser, Mare. Übrigens ist ein Downer-Wort, was den Weg in die Welt gefunden hat. Das wollte ich eben noch sagen. So, warum glaubst du, dass du mit deinen E-Bikes aus Down in die Welt gehst? Das Wort Mare ist synonym geworden für einen durch vulkanische Tätigkeit geschaffenen Trichter in der Erde, der sich mit Wasser füllt. Und daher holen wir auch unsere Farben ab, ne? Kratersee, Höllenotter. Höllenotter ist in eine Schlange, die es in Baden-Württemberg und nur in der Eifel gibt, ganz schwarz. Ja, da holen wir unseren Namen her. Das inspiriert uns und das ist auch etwas, was wir dann den Leuten einfach gerne erzählen und diese Fragen, jede unserer Farben könnte ich mit einer Geschichte, die aus der Eifel kommt oder in einem Verhältnis zur Eifel steht, beantworten. Und uns gefällt das, wir haben den Eindruck, dass das den Menschen gefällt und die Farbvielfalt, jetzt komme ich wieder mit einem meiner Lieblingsthemen, lieber bunt statt braun, wir mögen halt einfach gerne die Welt koloriert.
Und zu einer Farbe musst du mir dann noch eine Geschichte erzählen, das ist bei mir wahrscheinlich eine Bildungslücke oder man kann sie einfach als Nicht-Eifler nicht kennen. Das Wort Shiraz kenne ich vom Rotwein her oder von einer Stadt im Iran, glaube ich. Jetzt wird es ganz dünnes Eis für mich. Aber ich bringe es nicht mit der Eifel zusammen.
Okay, alles klar. Shiraz und Rotwein ist schon in Anbetracht dessen, du hast die Farbe vor Augen, sie ist rotweinig.
Ja.
Lass es uns dabei belassen. Also alle, die gerne einen guten Rotwein trinken, sollten sich unsere Fahrräder in Shiraz kaufen.
Okay, dann habe ich ja quasi die Nadel im Heuhaufen gefunden. Über close. Welche Farbe bin ich? Perfekt.
Ja, also meine Lieblingsfarbe ist tatsächlich die Höllenotter, weil ich noch aus der Generation und auch so von meiner Art her, alle Farben sind schön, hauptsächlich sind schwarz, oder fast alle meine Fahrräder sind schwarz oder halt gebürstet. Ich mag auch gern gebürstet. Und Höllenotter war eigentlich von Anfang an so meine Favorite Color, weil das halt diese Schlange tatsächlich, außer wie gesagt in Baden-Württemberg, nur aus der Eifel gibt. Und das fand ich dann halt so klasse schon wieder, dass wir schwarze Farbe mit diesem Namen belegen können. Ja, Obsidian ist auch eine dunkle, eine Schwarzfarbe. Die gibt es allerdings auch in der Automobilindustrie. Es gibt eine Firma mit einem Stern auf der Haube, die auch unsere Farbe benutzt.
Das ist eine Frechheit,
ja. Ey, ich sag's dir, ich sag's dir. Aber ich finde halt einfach so, dass eine Farbe Höllenotter zu bezeichnen, einfach charmanter als es.
Du hast vorhin den Süden der Republik erwähnt, in dem ihr konstruiert, glaube ich, die Fahrräder erdenkt.
Ja, erdenkt. Also unser PM, ein Head of R&D, ist in Süddeutschland platziert, in der Nähe von Tübingen. Warum? In der Region soll es den ein oder anderen Hersteller geben, dessen Name eben auch schon mal gefallen ist. Und da, wo Kohle ist, da gibt es viele Bergarbeiter, sprich, da ist einfach das Know-how, was wir in der Eifel so schwerer abgreifen können, als wir es da in der Region haben einkaufen können. Und da haben wir das Entwicklungs.
Das heißt, um so ein bisschen ein hoher Achtbild zu malen, in Down haben wir das Headquarter, in Kusterdingen, glaube ich,
ganz genau,
euer R&D im Süden. Denn wer schon mal die Struktur, die Verwaltung in der Eifel gelegt, die Produkte im Süden erdacht, jetzt müssen die Dinge aber irgendwo noch gebaut werden. Wo macht ihr das denn?
Ja, bauen müssen wir sie auch, in der Tat. Ich will vielleicht noch gerade einen Bogen weiterschlagen, ne? Also ganz im Westen, die Eifel. Wir sind also wirklich der Westen vom Westen. Wir haben im Süddeutschen, beziehungsweise auf der Schwäbischen Alb, unser R&D, da sitzt auch unser Head of Operation, auch ein Junge, der der von einem Big Player zu uns den Weg gefunden hat. Wir haben im Osten unseren Designer, ja, also auch da sind wir genau Kontrapolar zur Eifel sind wir weit im Osten, haben wir unseren Designer und unser Engineering. Das sind zwei Jungs aus dem Osten. Wir haben bis 2023 die Fahrräder selber in einer eigenen Factory gefertigt. Die mussten wir, du hast eben das schlimme Wort Corona genannt, ja, Fluch und Segen. Ich empfinde es deutlich mehr als Fluch als Segen. Ich hätte mir ein gesundes Wachstum mehr gewünscht als diese Corona-Supernova-Explosion. In der Zeit haben wir leider auch den Fehler, wie so viele gemacht, dass wir nämlich das Bein ein Stück weit höher gehoben haben, als wir pinkeln konnten, was uns erhebliche Probleme gebracht hat und in Schräglage will ich es nicht nennen, aber doch Herausforderungen, die drakonische Maßnahmen erfordert haben. Das kann und darf ich an der Stelle sagen. Und einer der Maßnahmen war, dass wir halt einfach eine eigene Fertigung mit über 100 Leuten on payroll, 365 Tage im Jahr, uns in der Form einfach nicht mehr haben leisten können. Jetzt könnte ich sagen, ja Mensch, aber Intel schafft es doch auch da in Sachsen-Anhalt ein Werk hinzupflastern. Ja, die kriegen aber auch, ich weiß nicht, wie viel Millionen/Milliarden Subventionen, wir nicht. Wir haben das alles selber gestemmt und konnten es einfach nicht. In diesen zweifelhaften Ruhm gekommen, dass ich dieses Werk dann habe auflösen müssen. Ich habe mit jedem einzelnen dieser Leute gesprochen. Also ich weiß, worüber ich rede, was es heißt, Arbeitsplätze abzubauen. Ja, in doppelter Hinsicht, weil ich vielleicht ganz kurzer Ausflug in diese Richtung. Bei der Ansprache an die KollegInnen da vor Ort kam dann die Frage auf, so Thomas, neben den ganzen Erklärungen, die du uns gibst, tut dir das denn auch leid, was du da tust? So, zack, ganz kurz eingefroren. Ich war 10 Jahre alt, als mein Vater bei Ford Köln in die Arbeitslosigkeit geschickt, ins Saarland verschickt wurde, weil Ford da einen neuen Standort aufgemacht hatte, Familie auseinandergerissen. Ich weiß ganz genau, was ich da getan habe. Ja. Aber nochmal, da ging es halt ganz einfach reduziert um die Frage des Überlebens der Marke. Wie gehe ich mit der Marke um? Und dann haben wir uns halt nicht dann, wie du dir vorstellen kannst, war das ein Prozess, der auf vielen Ebenen gleichzeitig natürlich abgewickelt und ausgedacht wurde. Eine Produktion bei einem Assembler in Bulgarien auf die Füße gestellt, bei einem erfahrenen Assembler, der in Bulgarien seinen Stand hat, wo wir per heute auch noch die Fahrräder produzieren, wobei es tatsächlich auch jetzt bereits Strategien gibt, die, ich sag mal vorsichtig, eine Produktion mit eigenen Mitteln nicht mehr ganz ausschließt. Ja, ob das jetzt in Deutschland sein wird oder nah an Deutschland, schauen wir mal. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, das war für mich eine so schlimme Zäsur, da Leute, Vater und Sohn, ne, das Ganze... Alleinerziehende Mütter, alles Menschen, denen du dann sagst, so, hey, tut mir leid, ja, wir haben leider Corona und leider rollt der Rubel doch nicht mehr so dick und ja, wir haben auch Managementfehler begangen und dafür muss ich dich jetzt in die Arbeitslosigkeit schicken. Ja. Das war für mich persönlich eine solche Erfahrung, die mir ganz fest das Vorhaben etabliert haben. Das machst du wieder gut, das drehst du wieder ein Stück weit zurück und diese Pläne, davon lasse ich nicht ab und habe dann das große Glück, dass ich im Hintergrund einen Konzern habe, der mich dann anschaut und sagt, so ja, okay, wenn du das meinst, dann gehen wir da mit. Also da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen. Aber deine Frage zu beantworten, was machst du jetzt? Ja, Made in Europe. Im Moment assemblieren wir in Bulgarien und haben gerade einen weiteren Standort, den wir entwickeln. Und da setzen wir die Fahrräder zusammen, um dann die Logistik und die ganze Materialwirtschaft, die ist weiterhin in Deutschland. Ja, also das heißt, wir verschiffen von hier zum Assemblierer, holen vom Assemblierer die Räder zurück und speisen von hier aus. So grob die Struktur.
Starke Botschaft, dass dich das irgendwie angefasst hat. Das kann ich jetzt über das Bild sehr, sehr gut sehen. Und vor allem der Impuls zu sagen, ja, das hat mich, das hat uns betroffen gemacht und wir wollen da wieder was anderes gegenhalten. Sehr, sehr löblich. Also das ist...
Sehr, sehr löblich. Ich will das jetzt gar nicht so einen dicken Laden machen, aber ich weiß, ich habe mich mit Kollegen unterhalten, die einen ähnlichen Weg haben gehen müssen. Also in der Presse war zu entnehmen, wer alles in den letzten beiden Jahren Deutschland hat verlassen müssen oder auf dem Weg dabei ist, Deutschland zu verlassen. Und da tauscht man sich in der Branche natürlich ein Stück weit aus. Und es ist unisono eigentlich Konsens, dass wenn der Wirtschaftsstandort Deutschland irgendwann wieder besser zu bespielen ist, für uns Kleine und Mittelständige, dann werden wir das auch tun. Ja? Weil das ist auch so ein bisschen eine Frage, ne? Ich komme hier dauernd mit Heimat und ich will hier meine Zügel in der Heimat in der Hand halten. Sachsen-Anhalt ist auch meine Heimat und der Bayerische Wald und die Thüringische Rhön und wo auch immer Menschen leben, die hier in Lohn und Brot sein wollen und gute Produkte wie E-Bikes produzieren wollen. Denen gegenüber bin ich auch in der Verantwortung. Sind wir alle, die ein Unternehmen haben oder lenken. Es ist im Moment, gerade jetzt allerdings, super schwierig. Gerade für klein- und mittelständische Unternehmen, das hier in diesem Fahrwasser ein Schiff auf Kurs zu halten. Das muss man einfach sehen. Ja. Also wenn ich jetzt sehe, ich treffe mich heute noch mit Kollegen und werde mit denen diskutieren, welche Werkzeuge können wir gemeinsam in einen Koffer packen, um zu vermeiden, dass wir über kurz oder lang alle unter roter Flagge mit gelbem Stern segeln. Also welche Möglichkeiten haben wir, den Standort Deutschland, den Standort Europa so festzumachen, dass wir hier nicht Angst haben müssen, irgendwann von den Giganten eingeatmet zu werden. Also da bin ich mit meiner Meinung nicht alleine. Da habe ich doch tatsächlich in der Bike-Branche und ich glaube auch branchenübergreifend doch sehr viele Gesinnungsgenossen, die das ähnlich sehen und da auch sehr entschlossen sind, in ihrem Rahmen der Möglichkeiten beziehungsweise in unserem Rahmen, unserer Möglichkeiten dagegen zu haben.
Es ist trotzdem jetzt in dem Moment schön zu hören, weil es zeigt in diesem gesamten wirtschaftlichen Aspekt Unternehmen profitabel. Wo gehen wir hin? Wie entwickeln wir Produkte? Ich finde es immer schön, wenn auf einmal der Mensch dann doch noch mit im Fokus mitspielt, weil genau das, was du gesagt hast, ohne die Menschen, ohne die Mitarbeiter bei euch oder wo auch immer, würden diese tollen Produkte nicht entstehen.
Und Menschen kaufen von Menschen. Also auch die Menschen, die mein Fahrrad kaufen, sind ja genau Leute wie du und ich, ne?
Und das finde ich ist ein tolles Element, wenn man es einfach auch nochmal ausspricht und hört.
Wow,
das
nehme ich mit. Danke.
Ist sehr, sehr schön. Und was ich eben auch gehört habe, ist, ich habe es, glaube ich, vor einer halben Stunde mal gesagt, die hohe Acht ist überall. Das ist ja dann wirklich so. Ihr seid in Daun, ihr seid im Osten, ihr seid im Süden, ihr produziert in Bulgarien. Also die Marke an sich ist ja nicht nur in der Eifel präsent, sondern sie ist allein schon über die Standorte groß verteilt. Wir haben eure Vision gehört, ihr wollt mit tollen E-Bikes, mit Eifeler DNA die Mobilität verändern. Meine Frage ist immer, die Mobilität können wir alle nicht alleine verändern. Jetzt gehen wir ein bisschen von der hohen Acht weg oder wir klettern auf die hohe Acht drauf und gucken mal auf diese Mobilität und auf den Mobilitätswandel. Was braucht es da, damit dieses extrem herausfordernde Vorhaben wirklich funktioniert? Aus deiner Sicht? Und welchen Anteil an dem Mobilitätswandel kann eine Fahrradmarke, eine E-Bike-Marke wie Hohe Acht eigentlich überhaupt haben?
Okay, lass mich top-down gehen. Der erste Ruf für Veränderungen, für maßgebliche Veränderungen ist ja immer so ein bisschen Mama oder Papa, hilf. Also sich an den Staat zu wenden, an die Politik zu wenden. Die Politik muss was ändern. Die Politik in so einer Situation anzurufen, finde ich vergleichbar mit auf hoher See nach Neptun rufen und um Schutz zu bitten. Man muss es selber machen. Man muss die Menschen selber abholen. Man muss sie selber überzeugen. Auch hier, finde ich, kann man gerade in der Bike-Industrie, und jetzt schaue ich da auf die Verbände, denen wir auch angeschlossen sind. Ich darf das, glaube ich, sagen. Die Arbeit von einem VSF oder von einem ZIV und name it, ja, das sind alles Leute, die erkannt haben, wir müssen es selber machen. Wir können nicht darauf warten, dass uns einer an die Hand nimmt und sagt so, Mensch, E-Bike nur noch halbe Mehrwertsteuer, Autos, zack, Benzin kostet jetzt 17 Euro, fahrt lieber Fahrrad. Da warten wir noch in 30 Jahren drauf. Wir versuchen mit unseren Mitteln die Menschen anzusprechen und sagen, A, tu dir was Gutes, ja, fahr Fahrrad, ist gesund, macht Spaß, bis an der frischen Luft. Aber wir versuchen uns auch in einer Art und Weise darzustellen, also wir, die Industrie, versuchen uns in einer Art und Weise darzustellen, dass wir die ethisch moralischen Herausforderungen, die innerhalb unserer Gesellschaft einfach erwachsen, klar erkannt haben und darauf Antworten gefunden haben. In unserem kleinen Bereich. Ja, es gibt Probleme, ne, also wir beide müssen uns jetzt nicht, wenn wir gerade in die Zeitungen oder in die Nachrichten schauen, um uns herum geschehen Sachen, die in einer Art und Weise so schrecklich sind, da müssen wir nicht über die Problemlösungsansätze von Fahrradjungs und Mädels reden, ja. Aber wir reden auch über Themen, wir bleiben bei Mobilität, bei Luftverschmutzung, bei Klimaerwärmung. Das sind auch wirkliche Brecherthemen. Und auch da erkenne ich zunehmend ein Wachwerden der Menschen, die sich fragen, so Mann, muss ich wirklich, ne, also lass uns jetzt nicht politisieren, aber es gibt eine Partei innerhalb der Ampel, die sich ja so ein bisschen aus dieser Ecke kommt, wir haben das Umweltschutz und diesen Aspekt mit Löffeln gefressen. Die stellen sich in einer Art und Weise dar, dass die Menschen sogar eher abgeschreckt werden, denen zu folgen, anstatt sich wirklich mit den Themen mal auseinanderzusetzen, die im Kern richtig und wichtig sind. Und diese richtigen und wichtigen Themen, die muss man einfach leben und vorleben. Also so wie ich meinen Kindern sage, schmeiß einfach keinen verdammten Müll in den Wald. Ja, so muss man halt auch hergehen und einfach mal so dem Nachbarn sagen so, hey, lass uns doch mal mit dem Fahrrad ins Nachbarort fahren und nicht mit dem Auto. Und diesen Einfluss, dieses Influencing, wie es halt auf Social Networking Deutsch jetzt heißt, das muss man einfach ein Stück weit ausrollen und den Kreis immer größer zu gestalten. Und nochmals, da sehe ich wunderbare Ansätze innerhalb der Verbandslandschaften, die ich eben benannt habe, die auch natürlich in die Industrie hineinrufen, die aber über Kampagnen und Vorträge die Menschen direkt abholen, direkt erreichen. Und da sehe ich viel mehr die Wichtigkeit, sich dazu zu engagieren, nach der Politik zu rufen. Ich habe eben schon mal erwähnt, ich weiß nicht, dass ich würde das gerne noch platzieren, weil es mir persönlich so ein wichtiges ist. Wir haben innerhalb des Unternehmensverbundes oder innerhalb die Lepper-Stiftung hat ein Leuchtturmprojekt, nämlich die Junior-Uni. Das ist mitten in der Eifel. Also die viele, die aus Berlin, Hamburg oder München das mal hören würden, sagen, wo ist das eigentlich ganz genau? Wir sind kurz vor der holländischen Grenze. Holländisch-belgische Grenze, lassen wir, wie ganz im Westen. In einem Dreieck Koblenz, Köln, Aachen, Trier, so in einem Dreieck, in einem Viereck.
In dem berühmten Dreieck mit vier Punkten,
In dem berühmten Dreieck mit den vier Kanten. In diesem Down hat die Lepper-Stiftung, der Peter Lepper, eine Universität gebaut, eine Universität für Kinder und Jugendliche, komplett kostenfrei. Der ganze Lehrstuhl, der da engagiert ist, das ganze Personal, was da arbeitet, alle Materialien, die Facility itself, ist alles aus der Stiftung finanziert. Warum? Weil er findet, dass Bildung für alle und dass insbesondere Bildung für Menschen, die nicht schon in der vierten Generation Zahnarztkind sind, möglich gemacht wird. Innerhalb dieses Kreises wird ganz klar werden Werte, ich komme wieder auf diese Eifelwerte, ne, Resilienz, Bodenständigkeit, Aufrichtigkeit, das wird in dieser Uni, in dieser Junior-Uni ganz oben aufgehängt. Und genau da finde ich mich mit meinem Fahrrad wieder. Und genau da finde ich auch die ganze Fahrradindustrie wieder. Ja, da müssen wir etwas hin. Etwas mehr Bescheidenheit, etwas back to the roots. Ja, ich habe unlängst ein Gespräch geführt über dieses größer, stärker, weiter. Muss ich wirklich jedes Jahr einen größeren Akku haben, nur wegen German Reichweitenangst? Nee, muss ich nicht. Ich kann auch mal einen Gang zurückschalten, ein bisschen eine kleinere Geschichte fahren. Aus Corona haben wir gelernt, es geht nicht jeden Tag Wachstum 300%. Ja, es führt nämlich dann zum totalen Chaos, zur Implosion allen Wirtschaftens. Leute, hört auf, dauernd größer, stärker, neuer, bleibt ein Stück weit erstmal auch vernunftgetrieben und nachhaltig. Nachhaltigkeit ist ein Wort, auch darüber könnten wir uns 18 Stunden unterhalten. Nicht nur in unserer Industrie, sondern auch gesellschaftlich. Und diese Nachhaltigkeit, darin ist halt wirklich unsere Lösung und unser Angebot an die Menschen. Jetzt komme ich wieder auf die Mobilitätswende, sich ihre eigene kleine Mobilitätswende vorzustellen und zu realisieren.
Und am Ende ihre kleine eigene hohe Acht zu erleben, sei es der Streckenabschnitt am Ring.
Idealerweise. Und zwar hoch wie runter.
oder wo auch immer. Thomas, ich glaube, gerade nochmal der Dreh zurück über die Junior-Uni und die Werte, die nicht nur über der Uni, sondern auch über eurer Marke stehen, ist, glaube ich, ein Punkt, bei dem wir sagen können, wir haben die Marke gut kennengelernt oder besser kennengelernt, als manche sie vielleicht kannte. Wir haben dich sehr gut kennengelernt. Es hat mir große Freude gemacht, mit dir zu reden. Es war spannend, interessant und am Ende auch sehr, ja, ein bisschen eiflerisch. Ich glaube, so oft ist das Wort Eifel in einem Podcast selten gefallen, wie wir es, glaube ich, hinbekommen haben.
Ich hoffe, ich habe die Menschen nicht vergrätzt und vergrault mit meinem Eifel-Enthusiasmus, aber es ist halt einfach ein so wunderbarer Flecken hier. Das kann man den Leuten dann ruhig mal sagen.
Und am Ende ist Enthusiasmus für Fahrrad, Enthusiasmus für Heimat und Region nie was Schlechtes. Ich glaube, wir haben niemanden vergraut, sondern eher begeistert. Thomas, herzlichen Dank.
Ich danke dir, Björn.